ich glaube, dass auch die eigene Berufswahl am Ende sozusagen, was mache ich tagtäglich, wenn ich um 8, 9, 10 das Haus verlasse und dann irgendwie ein paar Stunden meines Lebens jeden Tag einer Sache widme, ist das wirklich sozusagen, bin ich damit ein Teil der Lösung oder ein Teil des Problems? Mhm. So. Und ich glaube, wenn man sich dabei erwischt, für ein Unternehmen oder eine Institution zu arbeiten, die eigentlich eher Teil des Problems ist, dann sollte man das sich gut fragen, ob das Sinn macht.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu Morgenmacher, dem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Alltag. Ja, die Klimakrise stellt uns alle vor völlig neue Herausforderungen. Unsere Welt verändert sich schlagartig und das kann einen manchmal ganz schön überfordern. Mir ging es zum Beispiel so, denn das Wort Nachhaltigkeit, das ist zwar in aller Munde, aber was heißt das denn überhaupt? Und was kann ich jetzt ganz persönlich in meinem Alltag tun, damit wir auch morgen noch gut und glücklich in unserer Welt leben können? Das habe ich mich gefragt und habe mich auf die Suche nach Antworten begeben. Ich bin Linda Mürz, 32 Jahre alt und eigentlich TV-Redakteurin und Moderatorin. Ja, und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die mit verschiedensten Ideen, Projekten und Unternehmen Lösungen finden für die Probleme unserer Zeit. Sie zeigen, mit welchen manchmal ganz simplen Veränderungen wir Großes bewirken, was nötig und möglich ist und wie wir alle gemeinsam unsere Zukunft gestalten. Heute treffe ich Jakob Berndt. Jakob hat mit zwei Geschäftspartnern die Tomorrow Bank gegründet und ihr Leitspruch ist, Banking darf nicht die Welt kosten. Tatsächlich tut's das nämlich bisher noch, denn die meisten herkömmlichen Banken investieren das Geld, das wir bei ihnen einzahlen, in Großkonzerne und Wirtschaftszweige, die oft so gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also zum Beispiel in Rüstungskonzerne, in Chemiehersteller oder Lebensmittelkonzerne, die Regenwälder abholzen und die Massentierhaltung anheizen. Ich hatte vor meinem Gespräch eigentlich ein bisschen peinlich, aber so überhaupt gar keine Ahnung von Banking und was die Bank mit meinem Geld macht, da habe ich mir einfach noch nie Gedanken zu gemacht. Und das, obwohl ich mir sonst im Alltag eigentlich schon viele Gedanken mache und versuche, nachhaltiger zu leben. Ich versuche, mich pflanzlich zu ernähren, weniger Auto zu fahren und bewusster einzukaufen, aber an meine Bank und an mein Geld habe ich vorher noch nie gedacht. So geht es aber offenbar den meisten, denn nur 0,5% haben ein nachhaltiges Bankkonto. So eins, wie es dann eben Tomorrow anbietet. Jakob erklärt gleich noch ganz genau, wie sie mit dem Geld an ihrer Kunden umgehen. Wie leicht der Wechsel ist, man hat ja immer Angst und denkt, das ist mal ein Riesenaufwand. Tatsächlich dauert es aber laut Jakob nur 10 Minuten und es macht offensichtlich einen riesigen Unterschied. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie er als Nichtbanker sich in dieses komplexe Thema reingefuchst hat. Denn vor Tomorrow, da hat Jakob Limo verkauft. Er ist nämlich auch einer der Gründer von Lemonade. Das kennt ihr bestimmt. Das war oder ist eine Limo, über deren Verkauf soziale Projekte unterstützt werden. Und darüber hinaus hat Jakob auch noch 3 Kinder zu Hause und für die versucht er natürlich, die Welt ein bisschen besser zu machen. Den Anfang des Gesprächs, den mussten wir 2-mal aufzeichnen. Da habe ich schlauerweise nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt. Deshalb ist es dann ein bisschen holprig, nicht wundern. Da war ich gerade dabei zu gestehen, dass ich von Banking, wie ich es vorhin schon sagte, eben genauso viel Ahnung habe wie von Atomphysik, minus Ahnung. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall nach diesem Gespräch, war ich schlauer. Also viel Spaß. So, dann starten wir nochmal.
Das ist alles voll okay.
Genau, und ich muss nochmal einläutend erklären, ich habe wirklich mit Banking keinerlei Ahnung. Also wirklich gar nichts. Wenn du mir jetzt mal für ganz absolute Laien erklären müsstest, was passiert mit dem Geld, was auf meiner Bank liegt?
Also erstmal muss ich vorwegschicken, dass ich dem Laien wahrscheinlich fast schon noch näher bin als dem Banker. Also das Gefühl, wenig zu wissen, was in dieser Branche los ist, wie die überhaupt funktioniert, wie Geld von A nach B nach C bewegt wird und welche Rolle die Bank dabei spielt, das war bis vor 2 Jahren für mich auch noch eine ziemliche Blackbox, so wie es für dich eine ist und so wie es für ganz viele Menschen da draußen, glaube ich, eine Blackbox ist. Also das ist gar nicht so eine singuläre Erfahrung, die nur wir beide jetzt machen und für die wir uns ganz doll schämen müssen, sondern das gilt für einen ganz großen Teil da draußen. Grundsätzlich ist es so, dass Banken mit dem Geld ihrer Kundinnen arbeiten dürfen. Das ist das Geschäftsmodell einer Bank seit ehedem. Das ist ja soweit so legitim. Die Frage ist halt, was das Geld macht in der Zeit, wo das Geld arbeitet, woran es die Bank arbeiten lässt. Denn eine Bank kann die Einlagen seiner Kunden und Kundinnen, also so bezeichnet man das Geld, was auf einem Girokonto rumliegt, ja, gar nicht unbedingt nur erspart.
Auch das, was auch monatlich reinkommt.
Genau, so das tagtäglich auf deinem Girokonto rumliegt. die darf damit arbeiten nach einem gewissen Schlüssel, nicht zu 100% darf das wieder in den Wirtschaftskreislauf, aber zu einem großen Teil kann das mittels Krediten oder Investitionen von der Bank sozusagen wieder in die Wirtschaft reinfließen. Und konventionelle Banken, und dazu zählen fast alle da draußen, ich könnte jetzt Namen nennen, aber es ist viel, die Liste derer, die nicht dazugehören, ist viel kürzer, aber da kommen wir später noch zu. Konventionelle Banken finanzieren damit, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich viel Scheiß, also von Atomenergie, Massentierhaltung, Waffen und so weiter, indem sie diese Industrien einfach mit Krediten oder Investitionen versorgen. Und das ist am Ende auch dein Geld, weil das auf dem Konto liegt und darauf kann die Bank zugreifen. Und so wird dein Geld unwissentlich sozusagen so ein bisschen Mittäter bei vielem, was man vielleicht gar nicht möchte. Jetzt habe ich ganz schön ausführlich geantwortet.
Nee, das ist gut, weil man mir es wirklich, glaube ich, ausführlich erklären muss, damit ich es verstehe. Also das heißt, ich habe was Erspartes liegen und die Bank gibt jetzt meinetwegen einem Großkonzern, der mit an der Umweltzerstörung maßgeblich beteiligt ist, einen Kredit, weil die irgendein neues Werk bauen wollen. Und das ist so ein...
Genau, entweder über einen Kredit, also dass sie sozusagen einer Institution, einem Unternehmen, einer Branche irgendwie Geld leiht, damit die damit was macht und damit sie vielleicht damit irgendeinen Riesenstaudamm baut und lauter indigene Völker verscheucht oder so. Oder die Bank investiert selbst. Das nennt man dann Treasury. Die kann zu einem gewissen Teil sozusagen auch selber ins Risiko gehen an der Stelle und Aktien kaufen, Staatsanleihen kaufen, Fonds kaufen. Und auch da ist natürlich die Frage wieder sozusagen, was sind das für Titel, in die sie investiert? Also finanziert sie, kauft sie Aktien von Nestlé oder Shell oder und so weiter und so fort, oder eben Dinge, die sozusagen dem Planeten eher zuträglich sind. Und leider ist es bei konventionellen Banken so, dass sie ganz viel Destruktives damit finanzieren.
Kann ich das nachverfolgen als Kunde? Könnte ich jetzt zur Sparkasse gehen und sagen, was macht ihr denn damit so?
Ja, also jein. Also du kannst das natürlich, du darfst das fragen und du solltest das auch fragen. Und das ist eine der Prämissen, die wir immer allen an die Hand geben, sich zu informieren und sich irgendwie mündig zu machen und die Banken oder die Finanzinstitutionen damit zu konfrontieren. Du wirst nur bedingt befriedigende Antworten erhalten. Also irgendwo ganz unten links im Kleingedruckten finden sich Infos, aber man muss ganz, ganz doll suchen. Insofern wird es einem nicht leicht gemacht und diese Unwissenheit da draußen oder dieser Blindflug vielleicht, der ist auch gewollt natürlich von den Banken, weil sie in vielerlei Hinsicht natürlich auch nicht wollen, dass das Kunden wissen, was mit ihrem Geld passiert. Es gibt ein paar sehr engagierte NGOs, Facing Finance, Urgewalt, noch einige weitere, die da ganz wichtige Aufklärungsarbeit machen und Studien präsentieren etc. pp. Und versuchen da etwas Licht ins Dunkle zu bringen, aber damit natürlich auch noch relativ nischig unterwegs sind. Also von diesen NGOs muss man erstmal wissen und sich dann in die Infos eingraben. Wenn du so zu deiner Sparkasse gingest, mal eben so, glaube ich kaum, dass sie dir irgendwie verrät, was um drei Ecken dein Geld mit Streubomben in Jemen zu tun hat.
Kommt nicht so gut an bei den Kunden.
Genau, kommt nicht gut an. Kann auch sein, dass der einzelne Mensch am Schalter das einfach auch selber gar nicht weiß. Also ich glaube, das ist oft, sind das ja auch so große, komplexe Gebilde, diese Banken, dass da, glaube ich, die ganz linke Hand auch nicht so richtig weiß, was die ganz rechts tut.
Ich habe mal einen Vortrag von dir gesehen, ich glaube, er war für die Zeit. Da hattest du so ein ganz plakatives Beispiel von diesem Amoklauf. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
Ja, das war bei der Z2X-Konferenz in Berlin, habe ich das erzählt, aber wir greifen öfter mal auf dieses Beispiel zurück, weil es so ganz spitz illustriert, wie perfide das System eigentlich ist. Wir haben uns damals bezogen auf einen der furchtbaren Amokläufe vor anderthalb Jahren in Florida, wo mal wieder in den Vereinigten Staaten jemand mit einem Schnellfeuergewehr in eine öffentliche Einrichtung gerannt und ganz viele Menschen erschossen hat. Das hat damals noch mal mehr für Aufmerksamkeit gesorgt, weil danach mehr Schüler und Schülerinnen denn je auf die Straße gegangen sind. Es gab eine relativ große, laute Protestbewegung und Märsche gegen Washington und um natürlich einmal mehr der Waffenlobby irgendwie das Handwerk legen zu wollen. Was eher so eine Randnotiz war, und das ist die, auf die du wahrscheinlich abstellst, dass wenig später rauskam, dass der Pensionsfonds der Lehrer, die an dieser Schule selber betroffen waren und auch Lehrer waren unter den Opfern, dass dieser Pensionsfonds selber massiv investiert war in den Hersteller dieses Schnellfeuergewehrs. Und das zeigt so ein bisschen diesen perversen Kreislauf, dass sozusagen die Lehrer, die danach genauso lautstark gesagt haben, es kann ja wohl nicht sein, dass sozusagen so laxe Waffengesetze immer noch solche Gräueltaten möglich machen, dass deren eigenen Gelder sozusagen investiert waren in diese Firma, die dieses Gewehr hergestellt hat. Und das zeigt sozusagen, wie nah man eigentlich dran ist als Konsument oder Kunde oder Kundin einer Bank an dem Elend, was in anderen Teilen passiert. Oder in dem Fall dann sozusagen gar nicht am anderen Teil der Welt, sondern dass sie direkt betroffen hat.
Ja, Wahnsinn. Gerade weil du ja auch schon häufiger oder weil ihr ja auch in eurer DNA das immer wieder so betont, alle versuchen sich mittlerweile oder viele versuchen sich nachhaltig zu verhalten. Gucken auf ihr Essen, gucken auf ihr Auto, aber keiner guckt aufs Geld.
Ja, das ist in der Tat so. Also die Zeichen stehen ja in vielerlei Hinsicht auf Veränderungen. Also in dem Fall im Guten sozusagen. Das Thema Nachhaltigkeit ist längst kein irgendwie nischiges, nerdiges mehr, sondern ist jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren sozusagen mit der wieder aufgeflammten Klimadebatte und so wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das kann man ja auch festmachen. Du hast es selber gesagt, so Bio-Supermärkte sind sozusagen an den Top-Adressen, sozusagen haben sie große, hell beleuchtete Räume und sind irgendwie so total Teil des Alltags von Millionen von Menschen geworden. Und genauso grüner Strom und auch das Thema Mobilität, auch wenn es da noch viel Arbeit vor uns liegt, auch das ist ja total im öffentlichen Bewusstsein mindestens angekommen, dass wir irgendwie nicht mehr weiter alte Dreckschleudern fahren dürfen. Und Flugscham hat sich als Wort sozusagen, als geflügeltes Wort aufgemacht. Und es stimmt, ganz viele Bereiche, da tut sich ganz viel. Und da hinkt Banking oder Finanzen ganz doll hinterher. Eine Zahl, die wir immer gerne zitieren, ist, wenn man allein in Deutschland schaut, wie viele Menschen ein Girokonto haben, dann sind das rund 100 Millionen Konten allein in Deutschland. Ich weiß, das sind ein bisschen mehr als Menschen, das liegt daran, dass einige Menschen mehr als ein Konto haben, aber 100 Millionen ist irgendwie eine große, griffige Zahl und davon ist nicht mal ein 0,5% bei einer Nachhaltigkeitsbank. Mhm. Das heißt, das Thema ist, auch wenn man sich die schieren Zahlen anguckt und nicht nur so ein gefühltes Bewusstseinswahrnehmungsfrage stellt, sondern auch auf dem Papier, ist es noch ein totales Nischenthema. Mhm. Also während jeder dritte Bio-Essen einkauft und jeder vierte grünen Strom hat, ist noch nicht mal jeder 200. hat den Weg zu einer nachhaltigen Bank gefunden. Und deswegen sind wir angetreten letztlich. Das ist so in einer Nussschale, warum wir machen, was wir machen mit Tomorrow. Warum wir uns jetzt irgendwie unsere Talente, die wir ja alle nicht aus dem Banking kommen, zusammengeworfen haben, weil wir das Gefühl haben, dieses Thema ist viel zu wichtig. Und der Hebel für positive Veränderungen, auch wenn wir jetzt eher über die Schattenseiten gesprochen, aber auch der Hebel zu positiver Veränderung, also Geld in die richtige Richtung zu lenken, der ist riesig groß. Und dafür glauben wir aber, muss man einiges anders machen, wie man dieses Thema irgendwie, wie man darüber spricht, wie man das anpackt, wie man das gestaltet, damit es eben aus dieser Nische rauskommt und im ersten Schritt so in den Zeitgeist gelangt vielleicht und dann irgendwann in den Mainstream.
Und was ist jetzt bei euch anders? Also wie ist euer Konzept im Vergleich zu so einer herkömmlichen Bank?
Uns unterscheidet eigentlich dreierlei, wenn man es so ein bisschen runterdampfen will. Das eine ist tatsächlich, und das Wichtigste, da haben wir gerade drüber gesprochen schon, ist die Frage, wo das Geld arbeitet, wo wir es arbeiten lassen, dass wir das Geld eben nicht in destruktive, gestrige Branchen fließen lassen, investieren. Also keine Massentierhaltung, keine Rüstung, keine Kohlekraft, keine Atomenergie und eine lange Liste, die sich daran anschließt, sondern dass wir das Geld dezidiert nur dort in fließen lassen, wo es positive Wirkung hat. In unserem Fall sind das Mikrokredite, ein Green Bond, wo erneuerbare Energien finanziert werden, und da wird noch vieles mehr folgen. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass wir das technologisch ganz, ganz anders machen als die meisten konventionellen Banken und auch als die wenigen nachhaltigen Banken, die da schon sind, weil wir eben glauben, dass man das Ganze irgendwie jünger, zeitgemäßer, niedrigschwelliger darreichen muss. Und bei uns kannst du dir ein Konto in 5 Minuten eröffnen, das ist ein kurzer Videochat, und dann kommt 2-3 Tage später die Karte und dann hast du ein Konto. Also es ist jetzt auch nicht so ein Riesenakt. Und das klingt so profan, aber wir glauben, dass das einen totalen Unterschied macht, dass wir diese Schwelle einfach so niedrig machen müssen und zu sagen, wir erklären euch dieses Thema in relativ einfachen Worten, wir machen es technologisch so anspruchsvoll, also anspruchsvoll im Sinne von schön, aber auch im Sinne von einfach, dass es eben easy von der Hand geht. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist das Transparenzthema, dass wir einfach versuchen, uns viel besser verständlich zu machen, als es Banken für gemeinhin tun. Also, dass wir nicht so eine Blackbox sein wollen, sondern dass wir alles offenlegen. Wir haben in unserer App, also wir machen ja ein mobiles Girokonto, also etwas fürs Handy gebaut, dass du direkt in dieser App in Echtzeit sehen kannst, wie viele Leute sind schon bei Tomorrow, wie viele Gelder haben sie gemeinsam zur Verfügung, wo fließen diese Gelder hin, was passiert damit, dass man das alles in Echtzeit nachvollziehen kann und nicht irgendwo ganz, ganz unten links sich aus irgendeinem Jahresreport das so rausziehen muss, sondern das ist im Zentrum unseres Produkts sozusagen eingebaut und auf unserer Website auch. Also jeder, der jetzt kein Konto hat, kann trotzdem jederzeit in Echtzeit gucken, was wir so anstellen. Und da gibt es noch mehr Beispiele, wie wir versuchen, Transparenz walten zu lassen. Und das, glauben wir, ist ganz wichtig, dass die Leute einfach uns dabei zuschauen können und jede Frage erlaubt ist und es auf alles eine Antwort gibt und dass man damit dieses Blackbox-Dasein irgendwie damit aufhört und sagt, okay, Banking ist irgendwie was, womit wir alle hantieren tagtäglich und dann soll das auch alle verstehen können, was da passiert.
Ihr habt ja, vielleicht kannst du noch mal ein Stückchen näher rein.
Das mache ich.
Genau, so eben warst du perfekt. Jetzt habt ihr ja, wir kommen nachher noch mal so ein bisschen auf deinen eigenen Werdegang, aber ihr seid ja drei Gründer und du sagtest ja auch eben schon, ihr kommt alle drei überhaupt nicht aus dem Banking, ihr hattet damit überhaupt nichts zu tun. Jetzt frage ich mich gerade, weil du auch vorhin ja selber gesagt hast, ich hatte genauso wenig Ahnung davon wie du. Ja. Wie fängt man denn da an?
Guter also, Sales Pitch, ne?
Genau. Wir haben alle keine Ahnung.
Aber kommt zu uns.
Wird schon. Ja. Wie fängt man da an? Also wenn man sich eine Bank aufbaut, wie fängt man da mit so einer Infrastruktur an? Wie läuft sowas?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal muss man vorweg sagen, auch wenn wir alle keine Banker waren, in unserem jetzt bald so 25, 30 Leute umfassenden Team, bin ich zumindest jetzt von uns Gründern wahrscheinlich schon derjenige, der dem am wesensfremdesten war mit meinem persönlichen Hintergrund und Werdegang. Inas, einer meiner zwei Co-Founder, hat vorher schon ein großes, erfolgreiches Softwareunternehmen aufgebaut. Das heißt, der weiß sehr gut, was es heißt, komplexe, digitale, technologische Strukturen zu entwickeln und das from scratch sozusagen groß werden zu lassen. Und das heißt, der bringt da ganz viel Technologieexpertise mit und Michael hat ganz lange in Unternehmensberatungen gearbeitet und dann auch als Finanzchef von mehreren Startups. Das heißt, der weiß, mit Zahlen zu jonglieren, nicht im Sinne von, er war in einer Bank, aber er hat ganz viel mit Banken gearbeitet, er hat ganz viel Sanierungsfälle begleitet. Also er kennt sich sozusagen an der Stelle mit der Materie deutlich besser aus als ich. Nichtsdestotrotz ist ein ganz entscheidender Punkt, warum wir das jetzt auch in so kurzer Zeit, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, dass wir uns so als Trio gefunden haben und gesagt haben, komm, wir gehen das an, wir wollen irgendwie nachhaltiges Banking aus der Nische holen, bis zu, wir sind jetzt da und das Konto ist live und 15.000 Menschen nutzen das schon und so. Das ist ja nach Branchenmaßstäben sehr kurzer Zeitraum. Und das ist möglich, weil wir nicht alles in-house machen, sondern wir nutzen einen sogenannten Banking as a Service Provider, also ein Berliner Technologieunternehmen, die uns mit Banklizenz und Kernbankensystem, also mit diesen hochkomplexen regulatorischen Fragen sozusagen unterstützen. Das heißt, wir haben an der Stelle ausgelagert, wir haben einen Dienstleister, wo wir diese Dienste einkaufen. Und wir bauen nur in Anführungszeichen, ich forme mit meinen Händen Tüdelchen in die Luft, wir kümmern uns nach vorne um das digitale Produkt, was du erlebst, also die App und all die Kommunikation drumherum und was wir dir da erzählen und der ganze mediale Auftritt und nach hinten raus um die Verwendung der Gelder, also der Nachhaltigkeitsprüfungsprozess zu sagen, wohin gehen die Gelder nicht, aber wohin gehen sie und wie monitoren wir das auch und wie stellen wir das sicher, dass das nicht nur so ein Jakob findet das irgendwie gut und Inas und Michael auch, sondern das ist irgendwie ein klar nachvollziehbarer Prozess. Wir konzentrieren uns auf diese beiden Parts und der sozusagen Mittelbau dazwischen, wo es ganz viel um Regulatorik und so weiter geht, den haben wir noch ausgelagert. Das mag sein, dass wir das irgendwann perspektivisch auch mal sozusagen nach innen nachbauen. Dann wären wir sozusagen auch formal eine Bank. Aber heute haben wir eben einen Teil outgesourced, um zu sagen, wir konzentrieren uns mit der kleinen schlagkräftigen Truppe erstmal auf das, was wir als besonders wichtig achten und auch das, was wir besonders gut können.
Und könnt ihr damit genauso wirtschaften und Geld verdienen wie eine normale Bank?
Also, ja, das muss ist, also jein, ich zögere so ein bisschen, weil das Thema Geld verdienen eine gute Frage ist. Das tun wir in der jetzigen Form noch nicht, weil sozusagen das, womit wir irgendwann mal Geld verdienen werden und womit wir dann auch unternehmerisch nachhaltig wirtschaften, weil darum geht es ja auch, sonst kann ich jetzt hier noch 1-2 Podcast-Interviews geben und dann ist irgendwann Feierabend. Dass die Produkte sozusagen, die kommen jetzt sukzessive erst. Wir haben im Moment ein Basiskonto, das umsonst ist und sozusagen mit dem wir quasi kein Geld verdienen können, aber weil wir es wichtig finden, dass man so ein Einstiegsprodukt hat, dass die Leute einfach relativ schnell mal ein Gefühl dafür kriegen, wie fühlt sich das an, nachhaltiges mobiles Banking, aber dann kommt irgendwann ein Premium-Konto jetzt in den nächsten Wochen dazu mit einer monatlichen Fee, natürlich dann noch mit zusätzlichen Leistungen, da wird so ein CO2-Offsetting-Feature dabei sein und noch vieles mehr.
Was ist ein CO2-Offsetting-Feature?
Ja, das habe ich sehr anglizistisch verklausuliert. Es geht im Grunde genommen darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren CO2-Fußabdruck sozusagen automatisch auszugleichen.
Ah, so wie Atmosphäre das macht mit
ganz genau, zum Beispiel. Genau. Mhm. Und das aber sozusagen ans Konto geknüpft. Und das ist auch erst ein erster Schritt. Perspektivisch nehmen wir jetzt, zum Start nehmen wir jetzt erstmal den durchschnittlichen Deutschen oder die durchschnittliche Deutsche und deren CO2-Fußabdruck, der liegt ungefähr bei 12 Tonnen im Jahr, mhm, und gleichen den aus. Und perspektivisch wollen wir aber auch dahingehend, dass die Kunden oder Kundinnen, die das möchten, sozusagen auch nochmal detaillierter reingucken können, was sie denn wirklich selber originär ganz individuell für einen Fußabdruck haben und den dann ausgleichen. Also das ist auch so ein Anfang von sich so ein Ticken von nur Konto und Banking sein weg, sondern eher auch so ein digitaler Begleiter für den eigenen nachhaltigen Lebensstil zu werden. Aber jetzt schweife ich so ein bisschen davon.
Ja, das
davon.
Ist spannend, weil ihr ja doch, also ihr habt ja doch dann den Anspruch, dass ihr diesen Nachhaltigkeitsgedanken nicht nur darüber tragt, in was für Projekte ihr investiert, sondern dass ihr das ganze Konzept viel umspannender noch macht.
Genau, der Kern ist schon der, und ich glaube, dass diese Grundprämisse ist schon, dass wir angetreten sind, um Geld in die richtige Richtung zu lenken und Geld zu einem Teil der Lösung werden zu lassen, während es heute in vieler Hinsicht eher ein Teil des Problems ist. Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Aber drumherum gibt es noch tausend andere Ideen und Möglichkeiten, den Menschen irgendwie Lösungen anzubieten, ihren eigenen Alltag irgendwie nachhaltiger und enkeltauglicher und zukunftsfähiger werden zu lassen. Und da gehört dann eben auch sowas dazu, wo man denkt so, huch, was hat das jetzt in einem Konto verloren? Aber wir haben schon das Gefühl, dass viele Leute nach einfachen Möglichkeiten suchen, sich irgendwie nachhaltiger aufzustellen. Und deswegen wird es unter anderem, neben vielen anderen Sachen, die wir so in unseren Köpfen oder schon manchmal ein bisschen weiter gediehen, hier rumschwirren, wird es sowas geben. Und dann fangen wir jetzt, um den Bogen kurz zu schließen, dann werden wir irgendwann auch anfangen, damit Geld zu verdienen, Geld verdienen zu müssen. Und dann sozusagen gleicht es in vielerlei Hinsicht schon dem Geschäftsmodell einer Bank, nur eben mit einem deutlich anderen Ethos und der Frage sozusagen, wie und womit man sein Geld verdient.
Und als Kunde kann ich bei euch dann irgendwann alles haben, was eine Bank auch hat? Also Kreditkarte und so weiter?
Also Kreditkarte ist schon gleich am Anfang mit dabei. Also das Konto kann im Grunde, nicht nur im Grunde genommen, das kann alles, was dein normales Konto, ohne dass ich jetzt wüsste, wo du persönlich zu Hause bist mit deinem Konto, das kann all das schon. Und das kann auch jetzt schon noch viel mehr. Also wir haben ein digitales Haushaltsbuch, was automatisch deine Ausgaben kategorisiert und dir sagt, letzten Monat hast du 237 Euro für Essen und 15,30 Euro für, keine Ahnung, Musik ausgegeben oder so. Das heißt, da ist schon ganz viel so Schlauheit und Smartheit drin. Du kriegst jedes Mal, wenn du irgendwo bezahlt, kriegst du eine Push-Notification auf dein Handy. Damit hat irgendwie auch noch mehr an Sicherheit und Kontrolle. Und du kannst jederzeit aus dem Handy die Karte sperren oder deinen PIN ändern. Und all diese nervigen kleinen Sachen, die man aber manchmal braucht, haben wir sehr, sehr einfach und komfortabel gestaltet. Das heißt, das Konto kann jetzt schon alles, was so ein Konto können muss. Aber drumherum gibt es natürlich noch viel mehr, wenn du über Finanzen im Allgemeinen sprichst. Und was jetzt kommen wird, ist das ganze Thema Sparen und perspektivisch dann auch investieren. Also wenn es dann nicht nur um unser aller Morgen, so verstehen wir Tomorrow im Moment, zu aller vorderst, sondern auch um dein persönliches Morgen geht. Wenn du irgendwie sagst, du möchtest Altersvorsorge leisten oder möchtest Versicherungen abschließen oder möchtest irgendwie einfach was beiseite legen, weil du nächstes Jahr mit Freunden nach Griechenland fahren willst oder so. Da fangen wir jetzt an, die ersten Produkte auch sozusagen an das Konto sozusagen dran zu bauen, damit du mehr machen kannst, als nur irgendwie Geld abheben und überweisen.
Man fragt sich ja dann schon wahrscheinlich unwillkürlich bei einer Bank, die erst 2 Jahre alt ist, ist denn mein Geld dann auch sicher, wenn ich es dann bei euch liegen habe?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ohne dass ich sie gemessen hätte, wahrscheinlich die am meisten gestellte. Ja, ist Wahnsinn. Also auch wenn man so auf so großen Konferenzen und Kongressen und hochkomplexe Themen und dann kommt immer irgendeine Wortmeldung und sagt, ja, aber ist das denn bei euch sicher? Und klar, da merkt man aber auch schon, dass Geld irgendwie ein anderes Thema ist, als sich eine Biobrause kaufen oder ein fair produziertes T-Shirt oder so.
Ja, da geht Spaß auf.
Ja, aber ist ja auch total in Ordnung. Also um die Frage mal zu beantworten, neben all der Scherzerei, ja, es ist absolut und 100% genauso sicher wie bei jeder anderen Bank, denn es greift ein sogenannter Einlagensicherungsfonds. Es gibt seit der großen Finanzkrise sozusagen auch staatliche Instrumente, die sicherstellen, dass jeder Kunde, jede Kundin bis zu 100.000 Euro geschützt ist. Das heißt, das unterscheidet uns in rein gar nichts von irgendeiner traditionsreichen Bank, die seit 730 Jahren an der Hamburger Außenalster sitzt oder so. Da gibt es keinen Unterschied. Das heißt, da kann man allen Leuten die Sorge komplett nehmen. Davon abgesehen natürlich, dass wir nicht vorhaben, irgendwie den Laden an die Wand zu fahren, ist es aber sozusagen einfach regulatorisch so gelöst, dass du sozusagen das gleiche Maß an Sicherheit dir geboten ist wie sonst wo auch.
Und um jetzt mal auf deinen eigenen Werdegang zu kommen, ich finde das ganz spannend, dass du ja angefangen hast, du hast Kulturwissenschaften studiert.
Korrekt.
Warst dann in einer Werbeagentur.
Ebenfalls richtig.
Ja, wenn man das so sehen würde, ja eigentlich noch so ein bisschen auf der bösen Seite. Werbung ist ja nicht immer, ne? Dann hast du Lemonade gegründet, mit auch zwei...
Genau, mit zwei anderen Jungs, genau.
Wo war da dieser Punkt aus der Werbeagentur, dass du gesagt hast, ich mache jetzt was anderes, ich mache jetzt was mit mehr Sinn?
Ja, also es gibt jetzt nicht dieses eine Life-Changing-Event, wo ich gesagt habe, das hat mir die Augen geöffnet. So wie ich muss jetzt gerade dann denken an Benny Adrian, der Viva Con Agua gegründet hat, der immer von dieser einen Reise nach Kuba mit dem FC St. Pauli und dann kam er zurück und hat gesagt, okay, Fußball kann nicht alles sein und außerdem müssen wir irgendwie dazu einen Beitrag leisten. Ich glaube, bei mir war es eher so eine Genese, eher so ein Prozess. Ich bin von Haus aus, denke ich, schon ein relativ politischer Mensch, der immer schon, und das hat natürlich auch mit dem Elternhaus zu tun, mit gesellschaftlichen Fragestellungen und wie man sich dazu verhält und positioniert, irgendwie aufgewachsen ist. Das hat mich schon immer begleitet, ohne dass ich dem im ersten Schritt sozusagen jetzt meine Berufswahl daran geknüpft hätte und deswegen gleich in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen bin. Oder
wie war das, um da einzuhaken in deinem Elternhaus? Haben die dich schon so, also mit so einer Ausstattung erzogen, dass du so ein Bewusstsein hast für Umwelt?
Ja, also ich glaube nicht, dass es ein bewusstes, wir erziehen unseren Sohn oder unsere Söhne, ich habe zwei Brüder, jetzt zu, obwohl ja klar, letztlich sind das ihre Werte, die sie leben und die sie ernst nehmen und nach denen sie ihr eigenes Leben ausrichten und das gibt man seinen Kindern natürlich mit und so auch bei uns. Und ohne dass sozusagen meine Eltern da jetzt ohne Fehl und Tadel wären, aber die waren relativ aktiv in der ganzen Anti-AKW-Bewegung in den 80er Jahren, so rund um Brockdorf und generell, so ohne sie jetzt in irgendeine Schublade stecken zu wollen, aber einfach so eine typisch politisierte 68er-Generation, also sehr weit links.
Ja.
Sozusagen, das unter anderem in den 80ern saß ich auf den Schultern meines Papas, habe mich in einer langen Mähne festgekrallt und bin irgendwie sozusagen, ja genau, bei vielen Demos irgendwie durch Gorleben spaziert. So, und sowas hat man natürlich.
Das kann auch nicht jeder von sich sagen.
Nee, das stimmt. Und sowas nimmt man natürlich mit. Aber ohne, dass ich jetzt der wahnsinnig sozusagen politisch aktive Jugendliche gewesen wäre. Man hat eine gewisse Sensibilität für gewisse Fragestellungen, nimmt man mit, aber ich glaube, andere Leute haben das schon viel früher auch krasser letztlich gelebt und irgendwie ihren Werdegang auch danach ausgerichtet. So, ich habe dann einfach erstmal Kulturwissenschaften studiert, was so ein bisschen, böse gesagt, so ein Taxifahrerstudium ist. So
von, was macht man denn damit?
Ja, genau, von allem ein bisschen und von nichts so richtig, weil mich aber auch einfach wahnsinnig viele Themen interessiert haben und ich gerne mich mit Kultur und Film und Popkultur auseinandersetzen wollte und das da konnte, aber auch Wirtschaft da eine Rolle gespielt hat und auch Soziologie und historische Fragen eine Rolle gespielt haben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ey, das alles, was ich irgendwie spannend finde, kann man da zusammen studieren. Und das habe ich getan und bin dann eher über so einen Nebenjob in die Agentur- und Kommunikationslandschaft gerutscht und habe auch daran aber Gefallen gefunden, weil ich es einfach spannend fand, immer so in so Märkte oder Branchen rein zu zoomen und plötzlich zu verstehen, wie funktioniert der Automarkt und vor allem immer, wie funktionieren Menschen in Beziehung zu gewissen Produkten, Märkten, Dienstleistungen. So, warum kaufen Menschen Autos und welche Rolle spielt das in ihrem Leben und so. Das fand ich, hat mich interessiert damals sehr und als die Gelegenheit sich ergab, da dann anzufangen nach dem Studium bei Jung von Matt, habe ich gearbeitet eine ganze Zeit lang in der Strategie, hat mir das viel Freude bereitet für eine gewisse Zeit. Aber ich habe schon auch relativ früh gemerkt, dass ich nicht das gleiche Maß an Identifikation mit dieser Rolle verspüre, wie das die Leute um mich herum taten. Also die dann so gesagt haben, klar, so ich bin Werber, das ist sozusagen, der ist irgendwie so ein bisschen verbrannt, der Begriff, das mag irgendwie wahrscheinlich keiner sagen von denen, aber dann sagen sie irgendwie, ich bin Stratege oder ich bin Artdirektor oder ich bin Kreativdirektor und sozusagen, das hat sich nie so nach mir angefühlt. Und ich habe das Gefühl, ey, hier sind wahnsinnig viele schlaue Leute und ich finde das irgendwie spannend und das bietet mir hier was, woran ich auch irgendwie lernen und wachsen kann, aber ich habe schon gemerkt, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein und da habe dann auch spürbar einfach so ein Mismatch verspürt zwischen meinen eigenen gesellschaftlichen Werten und politischen Visionen vielleicht auch und dem, woran ich da gearbeitet habe und auch für wen ich da gearbeitet habe. Also für große Konzerne, auch Energiekonzerne, auch Autokonzerne, irgendwie versucht, deren Dienstleistungen oder Produkte noch besser, kreativer, funnier an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und das hatte letztlich dann immer weniger mit mir selber zu tun. Dann habe ich nebenbei mit Freunden so eine kleine Galerie gegründet auf St. Pauli, die wahnsinnig unerfolgreich war. Und war einfach ein Fail. Aber es hat auch Freude gemacht. Aber ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich möchte was anderes machen als Kampagnen für Sachen entwickeln, hinter denen ich nicht stehen kann. Und dann klopfte irgendwann mein alter Schulfreund Paul bei mir an die Tür mit der damals noch sehr vagen Idee zu Lemonade. Und das sehr gut gepasst. Und dann haben wir uns gemeinsam mit Felix noch in dieses kalte Wasser geworfen und in meiner Küche angefangen, Zitronen zu pressen. Und daraus wurde dann, was es wurde.
Ja, das war ja wirklich wahnsinnig erfolgreich. Ich habe das, also mir war Lemonade sofort ein Begriff. Ich mag das auch sehr gerne tatsächlich, die gelbe. Und als ich eben aus der Redaktion bin und die Kollegen mich fragten, wen triffst du denn? Ich habe gesagt, for tomorrow eine neue Bank. Dann war so ein Nicken und dann war ich der Lemonade-Gründer. Dann waren, also das kannte wirklich jeder. Ja. Das ist ja wirklich, ich glaube auch über Hamburg hinaus wirklich einfach, das kennt man.
Ja.
Hat dich euer Erfolg selber auch ein bisschen überrascht? Weil die Limo war lecker, aber es war ja am Ende eher der Hintergrund, warum sich die so gut verkauft hat, würde ich jetzt mal denken.
Ja, obwohl das ein Rätsel ist, was zumindest bis zu meinem Ausstieg da vor 2 Jahren, wir noch nicht so richtig gelüftet hatten, was es denn letztlich ist. Also war es jetzt wirklich die Geschichte oder die Idee, ein alltägliches Gut mit einem Entwicklungszusammenarbeitsauftrag zu kombinieren?
Genau, das muss man noch erwähnen. Ihr habt
Genau, wir haben mit jeder verkauften Flasche und das heute noch so, werden Entwicklungszusammenarbeitsprojekte im globalen Süden finanziert. Ist es das oder ist es der Geschmack und die Tatsache, dass da irgendwie einfach wahnsinnig viel frischer Saft drin ist und so? Oder ist es der Style, weil auch sozusagen Design und die ganze Darreichung auch da schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Am Ende ist es wahrscheinlich die Mischung dessen und jeder, für die Menschen sind unterschiedliche Sachen dann unterschiedlich wichtig oder haben einen unterschiedlichen Zugang dazu. Hat uns das überrascht, der Erfolg? Klar, also mega. Wir waren am Anfang 2, 3 Jungs in meiner Küche und haben so vor uns hingefrickelt. Natürlich schon mit dem Wunsch oder auch mit dem Mut, das irgendwie groß zu denken, aber ja niemals so groß, wie es dann letztlich geworden ist. Also über 100 Mitarbeiter und viele Millionen Euro für Projektarbeit und in vielen Ländern präsent. Also es ist ja weit über Hamburgs Grenzen und auch über Deutschlands und Europas Grenzen hinaus gewachsen, das Ganze. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Reise gewesen, die auch nicht immer nur nach vorne und nach oben ging, aber so ist es ja selten, aber natürlich weit übertroffen hat das, was wir uns damals so vorgestellt hatten. Und das war toll. Und wir haben natürlich auch diese ganze Idee von Social Business oder Social Entrepreneurship oder gibt es ja noch 1000 andere Anglizismen. Da waren wir eine der ersten Akteure so, die das auch so alltäglich spürbar gemacht haben. Weil es einfach so eine Limonade, die kostet 1,50 und die ist so relativ schnell und einfach verfügbar und im Alltag der Menschen präsent. Und das, da haben wir sicherlich auch sozusagen, hatten wir so das richtige Produkt zur richtigen Zeit, weil man irgendwie das Gefühl, da so ein Bewusstsein aufkam, wo wir dann das entsprechende Getränk zu hatten.
Ich finde, das ist aber so ein tolles Beispiel dafür, für diesen Satz, folge deinem Herzen oder folge dem, was dich glücklich macht. Dass du aus was raus bist, wo du dachtest, oh, das ist nicht so richtig und dich in so was komplett Unsicheres begeben hast, aber mit Herzblut, weil es das ist, was du machen wolltest und dass du wahnsinnig erfolgreich geworden bist.
Ja, das, also ich, ich freue mich auch immer noch im Nachhinein, dass sozusagen diese Gelegenheit sich aufgetan hat und dass wir da so viel von unserem Herzblut reintun konnten und es dann auch so einen Anklang gefunden hat. Absolut.
Und aus einer Haltung heraus ja auch, ne?
Ja, total. Es war perfekt. Das war, was wir machen wollten. Wir hatten Bock, was Eigenes zu gestalten. Wir hatten Lust, eine positive Geschichte zu schreiben. Wir hatten Lust, irgendwie auf Gesellschaft positiv zu wirken und Dinge zu verändern und zu transformieren. Und das aber auch mit einer Lebensfreude zu tun und irgendwie nicht mit zu viel Moral und zu viel Strenge, sondern irgendwie zu gucken, wie kriegt man das unter einen Hut, so mit Kulinarik und Popkultur und Feiern und guter Laune und so, darum geht es ja auch. Und das ist, glaube ich, dann auch ein Teil des Erfolgs zu sagen, weil wir waren auch nicht die allerersten, die irgendwie eine faire Limonade gemacht haben. Und sind es auch heute nicht, aber uns ist es irgendwie gelungen, dem so eine Leichtigkeit zu geben und wir haben schon eben über Niedrigschwelligkeit gesprochen und irgendwie so eine Anschlussfähigkeit, ich glaube, den Leuten zu sagen, du kannst auch irgendwie feiern und dabei trotzdem was Gutes, Nachhaltiges, Faires konsumieren. Es muss irgendwie nicht alles bieder und ernst daherkommen. Und so ein bisschen ist das mit Tomorrow ja eine Mission, der wir uns auch verschrieben haben, zu sagen, wir wissen, Banking ist irgendwie kompliziert und langweilig oder beides, aber es ist nun mal da und es ist nun mal wichtig und es geht auch leicht und easy von der Hand und ist sozusagen, man kann damit auch einen positiven Einfluss nehmen, ohne dass es jetzt ein riesen Aufwand wäre, sondern man muss sich einfach nur mal kurz damit auseinandersetzen und dann eine Entscheidung fällen und dann geht es auch relativ leicht von der Hand.
Und hast du dann gemerkt, also jetzt auch im weiteren Verlauf, erst mit Lemonade, jetzt mit Tomorrow, dass es wirklich dich auch mehr erfüllt, dass es dich glücklicher macht, dass du mehr angekommen bist dadurch?
Absolut. Ich habe, wie gesagt, gerne diese gar nicht ja so wahnsinnig lange, 2-3 Jahre waren das in der Agentur. Ich habe da auch gerne gearbeitet und ich habe da wahnsinnig schlaue, tolle Menschen, mit denen ich heute noch zu tun habe, kennengelernt. Aber das hat mich nie so erfüllt und mich nie so enthusiastisch morgens aufstehen lassen, wie ich jetzt in den 10 Jahren danach irgendwie zu Werke gegangen bin. Weil das in Teilen spannend war, aber in vielen Teilen eben auch mit meinem Selbst und meinen Überzeugungen und meinem Potenzialen eben nicht vollständig irgendwie stimmig übereinander lag. Und das ist heute anders. Wir machen hier jetzt bei Tomorrow was, an das wir zutiefst glauben. Und das mache ich im Kreis von Menschen hier, die alle wahnsinnig schlau und engagiert und gut gelaunt sind. Und wir
sehr
haben
nett sind, wie ich eben gesehen habe.
Ja, das stimmt. Das kann ich,
alle haben sehr freundlich gelächelt.
Das stimmt, das kann ich bezeugen. Und das macht ganz viel Freude, weil wir wissen, warum wir das machen. Und dieses Warum steht im Kern von dem, was wir tun. Deswegen haben wir das hier gegründet, weil wir zu gesellschaftlicher Veränderung positiv beitragen möchten gemeinsam und Lust haben, unsere Energie und Talente da rein zu tun. Und ich glaube, dass Dinge gehen einem immer leichter von der Hand dann, wenn man aus sich selber schöpfen kann und was macht, was man gerne macht. Und das kennt ja jeder von sich selbst. Und mehr und mehr Menschen begreifen auch, dass sie ihre Berufswahl danach ausrichten. Nicht nur könnten, sondern sollten. Ich bin total glücklich, dass sich diese Gelegenheiten mir auch gegeben haben. Also damals stand Paul mit dieser Idee vor der Tür und wir durften sie dann zusammen formen und in die Welt tragen. Und jetzt habe ich Michael und Inas kennengelernt und auch wieder die sozusagen schon so eine Idee so ein bisschen schwanger trugen. Und jetzt haben wir das gemeinsam auf die Welt gebracht, das Kind, und dürfen es jetzt großziehen. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich die Möglichkeit habe.
So eine Dreierkonstellation scheint sich durch dein Leben zu ziehen. 3 Brüder, dann 3 Geschäftsführer, nochmal 3 Geschäftsführer, 3 Kinder.
Ja, so. Ja, das stimmt, habe ich jetzt, ja, vielleicht, weiß ich, ja, habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Bei den Brüdern hat man sich natürlich nicht ausgesucht, obwohl es fantastisch ist, dass es so gewesen ist. Ich glaube, dass es Teams sind, also zumindest bei den Gründungen, das ist sicherlich kein Zufall. Ob es jetzt immer 3 waren, das glaube ich, hätten auch 2 oder 4 sein können. Und jetzt sind wir ja längst mehr hier als 3, sondern wir sind ein viel größeres Team und diskutieren und entscheiden und machen Dinge hier auch in einem größeren Rahmen als die 3, die wir mal angefangen haben. Aber ich glaube, dass man es gemeinsam macht, weil ich auch schon jemand bin, der weiß, wo meine Grenzen liegen. Und ich hoffe, mir relativ bewusst zu sein der Dinge, die ich auch nicht kann. Und ich hätte gerade dieses Abenteuer Tomorrow niemals alleine losgetreten, weil es eben ganz viel Know-how braucht, auch in Bereichen, ich habe es vorhin gesagt, Technologie, aber auch Prozess und Finanzkompetenz und so, die ich nicht von Haus aus mitbringe und die es aber braucht. Und jetzt nur gute Laune und Welt verändern allein machen jetzt noch keine gute nachhaltige Bank.
Wie ist das? Wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen. Als Vater in den heutigen Zeiten. Du hast 3 Kinder und die sollen alle noch eine gute Zukunft haben. Wie schläfst du da manchmal? Machst du dir da? Ich stelle mir vor, man macht sich andere Gedanken. Ich habe noch keine Kinder. Ja. Wenn es über das eigene Leben hinausgeht.
Ja, da muss ich kurz drüber nachdenken. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich ein zutiefst optimistischer Mensch, auch wenn ich jetzt mein Tun danach ausrichte, Dinge irgendwie besser werden lassen zu wollen. Und also vielleicht ist es so ein bisschen zwiegespalten. Ich spüre schon, dass ganz viel schief läuft da draußen und wir an ganz vielen Dingen ran müssen, alle zusammen als Gesamtheit, damit wir diesen Planeten nicht an die Wand fahren und oder vor allem unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Und insofern habe ich da schon das Gefühl, ganz viel liegt im Argen und muss angepackt werden, aber gleichzeitig verspüre ich einen großen Optimismus und einen großen Gestaltungswillen. Und wenn ich jetzt an meine drei Zwerge denke, dann ist es nicht so, dass ich schlecht schlafe, ob der Klimakatastrophe der drohenden, sondern ich versuche, die Energie irgendwie positiv umzuwandeln. Und klar, es gibt immer mal Momente, und wenn man sozusagen Dinge jetzt irgendwie, die ganz furchtbar schlimmen Dinge im Leben, also Krieg und Tod und sozusagen Verderben und Terror und keine Ahnung, dass man das dann plötzlich anfängt, nicht nur auf sich selber zu beziehen. Aber ich müsste lügen, wenn ich sage, dass ich irgendwie deswegen nicht froh Gemut in die Zukunft schaue, auch für meine Kids. So. Also ich glaube, ich versuche sie auch auf eine Art dazu zu erziehen, ihren Teil dazu beizutragen, dass unser aller Morgen irgendwie ein gutes und lebenswertes ist. Mhm. Aber nicht, ich bin jetzt nicht voller Gram und Groll, dass ich denke, um Gottes Willen, sondern das Leben ist ja auch ganz fantastisch. Und gerade so wie wir hier im Karo-Viertel gerade sitzen, wir sitzen ja auch auf der Sonnenseite des Lebens. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniges Privileg, das uns in den Schoß gefallen ist. Da kann man 0,0 stolz drauf sein, aber man kann sich zumindest des Privilegs bewusst sein und da das Beste draus machen und zu sagen, die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, die dazu zu nutzen, dass es irgendwie künftig möglichst vielen Menschen ähnlich gut geht.
Und wie machst du das mit deinen Kindern? Ich stelle mir vor, die sind noch ziemlich klein, glaube ich, ne?
Ja, die Größte ist jetzt gerade in die Schule gekommen und die Kleinste ist ein ganz schöner Zwerg und der Mittlere ist dazwischen.
Die mögen ja gerne Dinge, die groß in Plastik verpackt sind, die pink sind, die leuchten.
Ja.
Kinder sind ja jetzt nicht die nachhaltigsten Wesen per se der Welt. Das ist ja wahrscheinlich oft, weil es auch gar nicht so einfach, die davon zu überzeugen. Nimm mal das Holzspielzeug, jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, wie das abläuft.
Ja.
Wie bringt man Kindern das bei, dass sie das wertschätzen können, gerade in einer Großstadt auch?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass es ihnen gar nicht so fremd ist. Weil, also ich wohne hier in Hamburg auf St. Pauli und hier gibt es dreimal im Jahr den Hamburger Dom. Alle Hamburger kennen ihn und auch darüber hinaus das größte Volksfest des Nordens. Ich wohne jetzt unweit davon weg und klar, wenn man irgendwie Kids hat, die so im Schulalter sind, dann kommt man da nicht drum herum. Also direkt, wenn man vom Balkon auch das Riesenrad sieht, dann noch weniger.
Oh, ja.
Und genau, und da wird natürlich wahnsinnig viel Scheiß angeboten. Also dieser ganze, ich sage jetzt China-Ramsch, nicht wissend, ob es wirklich aus China kommt, aber weil sich das irgendwie so, weißt du, also die aus diesen Grabschautomaten oder beim Entenangeln
an der
so. Und das, ich erzähle das jetzt nur drauf, weil das sich so eingeschlichen hat bei unserer Familie, als das sozusagen dieser Wort ist, so Domramsch. Und dann ist da irgend so ein Pfeil und Bogen dabei aus Kunststoff, den man so mit leuchtenden Augen mit nach Hause bringt und das Ding hält 5 Minuten.
Ja.
Also es ist halt einfach ein totaler Scheiß. Also wahnsinnig viel Verpackung, ja, aber es funktioniert auch nicht mal und es fällt einfach nach 3 Minuten auseinander. Und es ist einfach das Gegenteil von nachhaltig.
Mhm.
Es hält einfach nicht, es bleibt nicht. Und das verstehen sie ja schon. Also dass sie sozusagen, ich kann da jetzt gar nicht, das ist jetzt nicht eine wahnsinnige Metapher, die ich hier mitgebracht habe, es ist einfach nur, fällt mir ganz konkret gerade ein bei den Kids, dass sie ja schon merken, das ist einfach nichts, was bleibt.
Mhm.
So, unsere größte Tochter, die ist jetzt bald 7, die hat das jetzt auch schon so ein bisschen durchdrungen, das Thema für sich. Und die ist halt total so, wenn du sie fragst, ein bisschen absurd, was ihr Hobby ist, dann sagt sie immer, ja, Natur. Ich liebe Natur. Weil sie jetzt irgendwie gerade im Garten von meiner Mutter sich irgend so eine Höhle baut mit ihrer besten Freundin und die irgendwie einrichtet. Und die ist halt so mega, alles, was sozusagen diesem Thema irgendwie schädlich ist, das hat sie schon total. Es ist einfach so naheliegend, das musst du ihr gar nicht erklären, das hat auch gar nichts Moralisches oder Politisches, sondern wenn sie jetzt irgendwie gecheckt hat, dass Plastikmüll überall rumliegt, dann sieht es einfach, dass sie findet sie ihre Scheiße, das soll in ihrer Höhle nicht rum, das hat ja nichts verloren.
Ja,
so. Und sowas, ich
geht dann irgendwie so in Fleisch und Blut über. Ich habe völlig die Frage vergessen. Ich habe sie nicht im, Ansatz beantwortet.
Nee, doch hast du, weil du, wie du deine Kinder dazu erziehst, dass die so nachhaltiges Bewusstsein bekommen. Aber das scheint ja funktioniert zu haben.
Ja, aber ja, ich glaube, aber genau, aber jetzt nicht mit, natürlich sagt man auch, ey, das ist total wie Plastik und das ist irgendwie Müll und CO2 und Weltmeere und so, sondern man sagt auch eher, ey, das ist einfach Mist, das hält nur einen Tag, damit kannst du gar nichts anfangen, du schmeißt es sofort wieder weg und das checken die. Also, dass es einfach viel geiler ist, irgendwas zu haben, was bleibt und was man im Zweifel auch noch seinem kleinen Geschwisterkind oder irgendwann den kleinen Cousins auch in die Hand geben kann und es funktioniert immer noch und es macht immer noch Freude. Und darum geht es ja eigentlich. Bei all dem, der Konsum, dem Konsumterror, dem wir uns selber aussetzen da draußen, also gerade Fast Fashion ist ja so das beste Beispiel, dass man irgendwie was kauft, was man original 4 Wochen, wenn überhaupt, nur sitzt und man selber findet es auch nur nochmal 4 Wochen lang schön und dann ist es auch irgendwie schon wieder vergessen. Und das ist ja diese völlige Entkopplung, die, glaube ich, Kinder viel schneller und leichter verstehen als die meisten von uns, die sich da irgendwie schon so dran gewöhnt haben.
Ja, ich habe auch die Hoffnung, dass die nachfolgende Generation da eh untereinander, dass es auch einfach hipper wird, auf die Umwelt zu achten. Und wir hatten ja damals in den 80ern, 90ern, da war das ja gar kein Thema. Also ich erinnere mich da überhaupt nicht dran.
Nee, gar nicht. Also wie gesagt, in meinem Elternhaus dann vielleicht schon noch mal ein bisschen mehr. Und man merkt so Themen, die einem damals gepredigt haben, die heute so den Diskurs total bestimmen, wo ich irgendwie immer noch so ganz tief in meinem Hirn sozusagen meinen Vater schon in den späten 80ern diese Thesen schon habe postulieren hören. Aber klar, das ist eine andere Zeit. Aber weil es auch, also auch, glaube ich, nochmal eine andere Dringlichkeit hat. So, also weil wir einfach in den letzten 20 Jahren, also wir beide, sozusagen mit der Art und Weise, wie wir leben, sozusagen einfach einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass wir sozusagen dem Kollaps einen großen Schritt näher gekommen sind. Und die Erkenntnisse, die jetzt sozusagen gerade von Fridays for Future und der ganzen sozusagen neu aufgeflammten Klimadebatte sozusagen gerade wieder ganz intensiv diskutiert werden, die sind ja 30, 40 Jahre alt. Also der Club of Rome hat die Grenzen des Wachstums, das ist ja, liegt ja Jahrzehnte zurück. Mhm. Und es war damals schon wahr und man wollte es einfach nicht wahrhaben und es sozusagen jetzt besteht einfach nochmal eine größere Dringlichkeit. Und ich bin auch total gespannt drauf, wie sich dieses neue Bewusstsein auch, ob das gekommen ist, um zu bleiben. Ich habe das Gefühl und natürlich hoffe das auch sehr, aber du unterbrichst mich, wenn ich zu weit abschweife. Absolut. Aber ich habe gestern einen wahnsinnig klugen Vortrag gehört von einer Dame namens Luise Tremel, die forscht zum Thema ökologisch-soziale Transformation. Und die hat sozusagen so ein bisschen diese wellenartige Bewegung von ein Problem wird erkannt und es gibt eine Mobilisierung hin zu, es folgt wirklich eine gesamtgesellschaftliche Transformation, hat sie erklärt, sozusagen an verschiedenen. Die dahinter, ja, nee, eher sozusagen so dieser gesamtsoziologische Prozess. Mhm. Also was muss passieren? Ja, was muss passieren? Welche Akteure müssen wann was machen? Welche Akteure stehen mir auch entgegen und so. Und das finde ich super spannend jetzt bei dieser ganzen Klimadebatte. Es ist ja Wahnsinn, wie das in dem letzten Jahr nur in Anführungszeichen dieser Kids, die Freitag, ist unglaublich. Also ich kriege immer noch, jetzt viel schon darüber gesprochen, immer noch so ein bisschen Pipi in die Augen und Gänsehaut, weil ich denke, es ist einfach unfassbar, wie die diesen Diskurs wieder sozusagen angeheizt haben. Und der wirklich sozusagen, was das in Bewegung gebracht hat, obwohl man ja sagen muss, sozusagen das Maß an Regulierung. Der Zettel an der Tür hat nicht gereicht.
Hat doch nicht gereicht.
Das Paket, was jetzt verabschiedet wurde, ist natürlich ein Witz. Und das ist aber jetzt gerade der spannende Punkt. Ne? Also hey, wie halten wir diese Spannung? Wie halten wir den Druck? Wie sorgt man auch dafür, dass diese Zehntausende oder Hunderttausenden, die sich sozusagen jetzt stark machen für dieses Thema und die das total verinnerlichen und die irgendwie sagen, es kann so nicht weitergehen und ihr ruiniert, was euch vielleicht nicht mehr betreffen wird, aber uns definitiv. Und mit einer Radikalität, wie schafft man es, das jetzt wirklich sozusagen in Gesetze und in Bleibendes sozusagen zu überführen, ohne dass dieser Diskurs irgendwann wieder so abebbt und die Leute wieder über Germany's Next Topmodel diskutieren oder irgendeinen Scheiß. Das finde ich schon spannend und deswegen tun wir auch seitens Tomorrow sozusagen, sind große Freunde dieser Bewegung und tun unser Möglichstes auch über sozusagen jetzt Banking hinaus und wo wirkt das Geld, diesen Diskurs irgendwie zu stimulieren und zu sagen, alles, was uns in unserer Macht steht, sozusagen jetzt diese Dynamik zu nutzen und dieses Momentum zu nutzen und sagen, ey Leute, jetzt müssen aber wirklich mal alle den Schuss gehört haben. Mhm. Haben auch, glaube ich, alle. Und jetzt muss man halt auch den Arsch in der Hose haben, dem Taten folgen zu lassen. Politische Taten und so weiter. Genau, wir sind wieder vom Thema abgekommen.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde das gut, wenn wir vom Thema abkommen. Ja. Das ist wie sich in der Stadt verlaufen. Da sieht man immer die interessantesten Dinge.
Das ist wahr,
ja. Und das ist in Gesprächen genauso. Trotzdem, um langsam zum Ende zu kommen, ja. Da habe ich immer die gleiche Frage. Wenn du abends mit Leuten am Tisch sitzt und ein Freund sagt, ich habe bisher noch gar nichts gemacht und ich möchte mich endlich mal ein bisschen mehr für die Umwelt engagieren, ich möchte irgendwie nachhaltiger leben. Mhm. Wo würdest du da ansetzen? Was gibst du da für einen Tipp?
Ich glaube, dass alles im kleinen Alltäglichen beginnt. Ich glaube, dass es ganz viele Bereiche gibt in unserem alltäglichen Tun, wo es uns gut tut, sie einmal bewusst zu hinterfragen, was ich einkaufe, was ich konsumiere, wie ich reise, wie ich mit meinen Menschen um mich herum umgehe. Ich glaube, das ist der allererste Schritt. Und ich glaube, dann auch, so sehr ich auch an nachhaltigen Konsum glaube und sozusagen jetzt mit langer Zeit mit Lemonade und jetzt mit Tomorrow zu diesem Thema auch versuche, unternehmerisch was beizutragen, glaube ich schon, dass es aber auch über die Rolle des Konsumenten hinausgehen muss. Das ist sozusagen, ich glaube zutiefst an zivilgesellschaftliches Engagement. Ich glaube, dass, und auch wenn die Leute erstmal sagen, mit Parteien oder irgendwie so, da glaube ich irgendwie nicht dran, das hat nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun oder so, dann gibt es andere Formate, wo man sich irgendwie einbringen kann. Und das Fridays for Future ist das beste Beispiel. Und da gibt es auch noch zig andere, dass ich schon glaube, das geht jetzt nicht nur darum, was wir irgendwie bei unserem Wochenendeinkauf im Einkaufswagen haben, sondern es geht auch darum, sich wieder zu politisieren, in welcher Form auch immer. Wer in eine Partei gehen will, fantastisch. Aber es gibt zig andere NGOs oder irgendwelche Bereiche, wo man sich einbringen kann. Das ist, glaube ich, viel freudvoller und sinnstiftender, als die meisten Leute das so glauben. Und ich jetzt, um den Bogen zu uns zu schließen, dass ich glaube, dass auch die eigene Berufswahl am Ende sozusagen, was mache ich tagtäglich, wenn ich um 8:30, 9:10 das Haus verlasse und dann irgendwie ein paar Stunden meines Lebens jeden Tag einer Sache widme, ist das wirklich sozusagen, bin ich damit ein Teil der Lösung oder ein Teil des Problems? Mhm. So. Und ich glaube, wenn man sich dabei erwischt, für ein Unternehmen oder eine Institution zu arbeiten, die eigentlich eher Teil des Problems ist, dann sollte man das sich gut fragen, ob das Sinn macht. So. Mhm. Und die Antwort ist ziemlich naheliegend. Und das heißt ja gar nicht, dass man sofort deinen Job kündigen muss. Das heißt auch nicht, dass, so sehr ich das möchte, dass alle ihre Konten aufkündigen und zu uns kommen. Das kann ich eigentlich jedem nur sehr raten. Aber man kann auch einfach erstmal, wie du vorhin gesagt hast, zu seiner Sparkasse gehen und sagen, ey Leute, wie sieht's aus? Erklärt's mir mal. Mhm. Und je mehr Leute da kommen, umso mehr wird auch an der Stelle was passieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für seine Arbeitgeber und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wir alle zusammen, jeder für sich mag sich manchmal ganz alleine vorkommen, aber nochmal diese Bewegung da draußen gerade, dass sozusagen, es hat angefangen mit einem kleinen 14-jährigen schwedischen Mädchen und jetzt sind es Hunderttausende und sie bringen die Mächtigen der Welt sozusagen mindestens ins Schwitzen, hoffentlich auch zum Handeln, und das ist das beste Beispiel für einfach im Kleinen anfangen und so sein Thema sich irgendwie suchen und damit loslegen.
Das sind gute Schlussworte. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, ich hoffe, wir verstehen jetzt alle ein bisschen besser, wie Banking funktioniert und können unsere Entscheidungen ein bisschen bewusster treffen, wo wir unser Geld hinlegen, welcher Bank wir das anvertrauen wollen. Und am heutigen Weltspartag, für alle, die die Folge heute direkt am ersten Ausstrahlungstag hören, am heutigen Weltspartag am 30.10., das wäre doch eine super Gelegenheit, vielleicht auch das Konto zu wechseln. Die Tomorrow Bank ruft doch jetzt in der Kampagne auf zum Bankraub for good. Also schnappt euch euer Geld, raubt es eurer alten Bank und bringt es zu einer Bank, die ein bisschen nachhaltiger mit dem Geld umgeht. Das wäre doch ein schöner Anlass am Weltspartag, aber auch an jedem anderen Tag im Jahr. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Und ich freue mich bis dahin natürlich auch, wenn ihr vielleicht die Zeit findet für eine kleine Bewertung, ein paar Sternchen oder Fragen und Feedback an meine E-Mail-Adresse. Die findet ihr in den Shownotes und alles zu Tomorrow natürlich auch. Also habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.